Blicksport-Podcast Pro und Contra. Heute mit dem Marcel W. Pern, unserem absoluten Ski-Experten, Spezialist, Insider, Vertreter Emanuel Gysi, der wieder einmal, richtig, die, die regelmässig zuhören, wissen Sie, er ist in der Ferien.
Wie viele Ferien? Es gibt wirklich niemanden, der so viele Ferien macht bei uns.
Ist erstaunlich.
Ist das möglich?
Ja, ich weiss es auch nicht. Dann muss man irgendwann mal auf den Grund gehen, nächste Woche.
Und grossartig ist immer, weißt, dass er, wenn er in die Ferien geht, dann macht er ein E-Mail an alle, dass er jetzt in der Ferien ist. Und tut immer so, weißt, so Breaking News-mässig, ich gehe jetzt in die Ferien. Dabei ist eigentlich Breaking News, wenn er einmal nicht in der Ferien wäre.
Das wäre so, ja. Müssen wir ihm vielleicht mal mitteilen. Vielleicht kriegt er es jetzt auf dem Weg mit.
Vielleicht.
Dann müssen wir uns auf die Antwort gefasst machen. Schön bist du da. Und,
Danke für die Einladung.
Ja, schön haben wir dich gekriegt. Du bist erst zurück von Kitzbühel.
Genau.
Und da reden wir dann gerade drüber. Da haben wir viel Ski heute, das ist klar. Wir haben ein bisschen Fußball und ein bisschen Hockey, aber Ski ist das Hauptthema heute. Bis gleich.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So, Marcel. Schön, Dino. Bist du da. Über Gründe haben wir schon geredet, aber wir haben dich auch schon als Gast gehabt bei uns. Wenn wir über spezifische Skithemen geredet haben, wenn man etwas wissen will, ist man bei dir am besten aufgehoben. Du warst in Kitzbühel und du hast mir vorher ein Bild gezeigt. Das kann man jetzt da im Podcast leider nicht sehen, logischerweise. Kaiserschmarrn.
Legendär. Ich bin ja immer im Hotel Seebichl untergebracht. Weißt, das ist ein bisschen weg vom Schuss, weg vom Zentrum. Der kann schön runterfahren. Und ich bin dort eigentlich gelandet durch Hermann Mayer, wenn ich den schnell ausholen darf.
Sehr gern.
Der Hermann Mayer im Jahr 1 nach seiner Karriere war im Seebichl und er hatte irgendwas, das Gefühl hatte, er müsste jemanden haben, der ihm ein bisschen Zeit am Tresen verkürzt und ist dann auf mich gekommen. Und dann bin ich mit ihm und seinem Medienkoordinator irgendwie bis am Morgen um 6 Uhr an dieser Bar gewesen. Und im Hintergrund ist das Dschungelcamp gelaufen. Und da haben wir das so darüber diskutiert, oder wäre auch irgendwas so durch eine, als nächstes, welcher P-Promi im Dschungelcamp landet. Und der ist dann der Meinung, es könnte Boris Becker sein.
Nicht weiter
neben. Ist nicht weiter weg, oder? Ja. Und dann haben wir irgendwie mitbekommen, wie in diesem Dschungelcamp, irgendwie am Morgen um 3 oder am Morgen um 4, oder wie es haben müssen, Alligator-Pimmel.
Oje.
Schlücken in irgendeiner Challenge. Und der Hörmireiter hat irgendwann einmal die Wirtin gekommen und hat gesagt, ich hätte gern einen Kaiserschmarrn aus frischen Alligator-Eiern. Und sie hat tatsächlich einen Kaiserschmarrn gemacht, natürlich nicht aus Alligator-Eiern, sondern aus wunderbaren österreichischen Freiland-Eiern. Und allein wegen der Kaiserschmarrn war es so göttlich, dass ich gesagt habe, ich muss auch fix ins Seebichl sein. Und seitdem bin ich in diesem Seebichl und geben wir einmal in dieser Woche geben wir den Kaiserschmarrn. Ich würde mir ihn öfters geben, aber es ist so eine riesige Portion.
Ich habe es gesehen mit eigenen Augen.
Es ist unfassbar.
Also, eine riesige Pfanne eigentlich.
Ja, man wenn man zu viert würde essen, hat dann nicht alle genug. Ah, also empfehle euch, wenn ihr einmal in der Region Kitzbühel Elmau seid, geht raus im Seebichl und zieht nachher so einen Kaiserschmarrn rein.
Ich bin früher einmal durch Kitzbühel durchgefahren. Im Sommer sind wir auf Mittersill.
Mhm. Am Steinernen Meer.
Dort sind wir fischen. Mhm. In richtig Traunpass auf, so kleine Seele. Elisabethsee.
Wunderschön.
Lenisee, angelehnt an, wir wissen es, eure Hoheiten. Mhm. Wunderbare Gewässer zum Fischen. Auch sehr gut gegessen im Hotel Mittersill. Also, man könnte es verbinden. Im Winter natürlich keine Fischerei. Aber auch sehr gut zum Essen, Hotel.
Ich habe aus dieser Gegend eine wunderbare Lachsforelle gegessen. Heiss auf der Karte.
Ja.
Irgend aus dieser Ecke.
Ja, das Hotel heisst Breurup. ist auch ein Zentrum für Fischer. Ein Haufen Fischer kennt das Hotel. Sehr viele Gewässer. Das kennt man bei uns nicht so. Die, die wollen fischen, das sind immer Strecken, aber man muss ein Patent lösen. Dort kannst du einfach in ein Hotel. Und das Hotel selber hat diverse Strecken gepachtet, die man dann kann geniessen kann. Jetzt weiss ich gar nicht, dürfen wir so viel Werbung machen für diverse Hotels in Österreich?
Ja gut, jetzt haben wir das schon für alle eigentlich, was es dort gibt. Oder?
Haben wir die Schweizer genannt, Hotellerie oder? kommt ja. Dermassen zu kurz. Mhm. Nein, Kaisermann haben wir abgehakt. Du bist zurück von Kitzbühel, es war ein ereignisreiches Wochenende. Mhm. Beat Feuz hat aufgehört, über den werden wir zuerst reden. Beat Feuz, als Abfahrer, wo muss man den einordnen, die Geschichte von allen Abfahrern?
Ja, jetzt wird wieder der Peter Müller in seinem Sportgeschäft in Einsiedlensauer sein auf mich. Für mich ist er ganz klar das Nummer 1.
Gott, der Peter Müller ist regelmässig sauer auf sich. Und
er ist ein guter. Der Beach ist ein guter, aber ja, er hat einfach ein Problem damit, oder, wenn man ihn nicht aufs Eis tut in diesem Ranking. Aber,
wieso?
Er sagt immer, oder, es geht darum, wer die meisten Weltcup-Siege eingefahren hat. Oder, und da hat er... Er hat am meisten Abfahrtsiege, oder? Mit 19, der Beat Feuz hat 13. Aber, jetzt kommt es, oder? Der Beat hat mehr Podestplätze als der Peach Müller. Und dann die Grand Slam-Titel, oder? Hat er halt einfach alle geholt. Also, der Peach Müller hat nie Kitzbühel gewonnen. Der Peach Müller war nie Olympiasieger gewesen. Der Peach Müller war Weltmeister und hat das Lauberhorn gewonnen. Mhm. Aber es fehlen ihm zwei Monumente. Und Beat hat halt einfach alles gewonnen. Und dann kommt schon noch dazu, im Herbst 2012 hat es wirklich danach ausgesehen, dass der Beat seine Karriere muss beenden muss. Er hatte so einen heftigen Knieinfekt gehabt. Du musst dir vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen daheim, oder die Entzündung war ja so heftig, dass der Arzt bei der ersten Punktierung ein Whiskyglas voll mit Flüssigkeit rausgezogen hat oder wo ausgesehen hat oder wie Orangensaft.
Und also ein Whiskyglas voll, also nicht gefüllt, wie wenn es Whisky wäre, sondern voll.
Ja, genau, voll. Also nicht irgendwie ein 1cl oder ein 2cl, bis an den Rand gefüllt.
Also kein Shot, sondern die genau, Vollpartie.
Genau, genau. Und dann war noch das Problem, man ist nachher nicht gerade mit ihm zum richtigen Arzt. Man war zuerst in einem Spital in Bern, wo sie überfordert waren. Die haben dort fünfmal oder müssen innerhalb von zwei Wochen das Knie aufmachen, spülen. Hat nichts, es war wirklich kurz davor, oder, dass man es versteifen muss. Und dann ist der ehemalige Handball-Superstar, der Matthias Zumstein, der Arzt, der ihm das Bein wirklich im letzten Moment oder, gerettet hat. Und es war aber dann auch immer noch unklar gewesen, ob das nochmal reicht für Spitzensport. Mhm. Ich weiss, dann war bei den ersten Versuchen dabei, gewesen, wo er wieder in Ski gefahren ist. Also das war im Herbst 2013 gewesen, im Zillertal. Und das war also noch eine zähe Geschichte gewesen, wo dann sein Trainer, der Sepp Brunner, der sonst ein Berufsoptimist ist, und der Berufsoptimär ist einfach, er sagt einfach das, spricht das deutlich aus, was er sieht. Unverblümt. Und dann hat er dann gesagt, es wird schwierig. Oder? Und das ist ja auch der erste Winter, wo er dann nachher im Weltcup wieder gefahren ist. Da ist ja nicht wirklich gut verlaufen von den Ergebnissen her. Und dass dann das ab dem Winter 2014-15 so dermassen Post abgegangen ist, resultatmässig, das ist schon... Das ist eine Sensation, das ist eigentlich ein Skiwunder, das dort passiert ist.
Und das über die lange Zeit, also wir reden, du sagst 14, 15 bis jetzt haben wir 23, ja. Karriere fertig. Ja. Das sind solide 9 Jahre, wo der an der Spitze mitgefahren ist.
Das habe ich vorhin noch vergessen. Oder? Er hat viermal in Serie hat er den Abfahrtsweltcup gewonnen, was eigentlich sportlich der wertvollste Titel ist. Und auch da hat er halt eine Kugel mehr oder, als der Peter Müller. Und obwohl er dann selber gesagt hat, als er zurück ist, ich würde nie mehr eine Chance haben, konstant Top-Resultate einzufahren. Ich muss mich auf die Klassiker fokussieren. Ich muss schauen, dass ich in Wengen und in Kitzbühel und bei der WM voll dabei bin. Das war in den ersten Jahren eigentlich auch ein bisschen so gewesen. Aber dann ist er tatsächlich nochmal zum Serientäter geworden.
Also das volle Programm, das er dann abspult und gewonnen hat, oder, das zeichnet ihn aus, das ist das eine sportlich. Aber man muss natürlich sagen, er hat ein gewinnendes Wesen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das einen Haufen Leute überzeugt, oder? Also Popularitätswert, muss man schon sagen, beim Feuz. Da hat er natürlich leichtes Spiel mit seiner Art, oder? Der kommt praktisch überall an. Da hörst du niemanden, der sagt, ja, der Feuz. Und dort hat vielleicht der Müller ein bisschen ein Manko gehabt. Obwohl mir der Müller eigentlich mit seiner grantligen Art immer sehr sympathisch
war. Ja.
Als ich jung war, bin ich mehr, hat er mir fast ein bisschen leid getan, weil man immer auf dem rumgehackt hat. Was dann auch wieder für ein paar Leute, sage ich jetzt zumindest, ja, dann hat er gesagt, ja, aber der Müller ist eigentlich noch ein Glatter, oder, wie der sich die ganze Zeit wehrt. Und dann auch das Gesicht, das er hatte nach den Rennen, ja, hast du gewusst, ein bisschen sauer. Und, aber das ist ja nicht nur Ablehnung, die du dann kriegst, oder?
Pitsch ist einer der liebsten Siechen, die es gibt. Also der ist wirklich ein herzensguter Kerl. Er versteckt sich einfach manchmal sehr, ja, sehr gut, oder? Aber er ist wirklich in der Tiefe von seinem Herz, ist er schwer in der Ordnung. Aber er ist... Er hat natürlich in dieser Zeit, oder, hat er wirklich auch noch darunter gelitten, weil er der einzige Flachländer war. Oh. Dann zumal, oder, die ganzen Bergler, die haben sich nicht mit dem können anfreunden, dass jetzt einer aus dem Flachland, der fährt, oder, wie ein zusammengebundener Horenschlitten.
Also, und dann noch Zürcher, oder,
genau, aus Adliswil. Genau, oder, auch noch mit der entsprechend lauten Fressen, ja, oder. Die haben mit dem nichts anfangen. Das ist ja sogar so weit gegangen. Peach Müller hat mir ganz, ganz üble Streiche gespielt, oder? Von Teamkollegen. Also beispielsweise, es hat mir letzthin der Bruno Kernen 1, der 1983 hat Kitzbühel gewonnen, hat mir erzählt, es hat mal einen Teamkollegen gegeben, den Namen nennen wir jetzt nicht, wo der Peach so gehasset hat, dass er in ein Glas reingekotet hat. Wie sagen wir das politisch korrekt, Dino?
Schneiden wir raus nachher. Ja, sich in ein Glas hinein erleichtert hat.
Genau. Und musste den Rücken schnitzen, hat das ins Glas hinein gemacht und hat dann nachher das Glas unter dem Peter Müller ins Bett gestellt.
Ah, das ist,
Und der Peter Müller, oder, hat die ganze Nacht verzweifelt versucht herauszufinden, woher der sehr, sehr strenge Geschmack in seinem Zimmer kommt.
Ja, das ist übel. Ja. Gut, lustigerweise, ich komme aus der Hockeyszene, dort hat man auch immer wieder diese
Vorfälle. Du bist
Vorfälle
dort,
ja, das verstehe ich nicht. Also Streich spielen, aber eben, die Ausscheidungen, muss ich sagen, finde ich, ja, das ist dann schon grenzwertig. Es hört dann bei mir auf, muss ich sagen, mit dem Spass. Ich finde, ja, die Hartwährung, ja, man hat auch schon von den Ausspielen gehört.
Erzähl mir ein Beispiel, das du erlebt hast, wo du kannst sagen, ja, das war jetzt noch gerade okay gewesen.
Ja gut, es hat natürlich... Ja. Nein, ich sehe Bilder vor mir und dann muss ich schon sagen, früher okay gewesen, heute kannst du nicht einmal mehr erzählen. Oder? Es ist, aber es ist auch um diese Sache gegangen. Es ist einfach ein anderes Gefäß gsi denn.
Ja, okay.
Also sehr gern hat man Schlittschuhe benutzt, ja, um sich drin erleichtern.
Ja, genau.
Oder harmlosere, ja, Sachen natürlich, ja, das kennen alle. Ja. Aber das zeichnet ja schon. Ist ja schon gewisse Schärfe dahinter, wenn man einem so einen Streich spielt, oder?
Mhm.
Also das sind dann die, da ist schon Mitteilung auch dahinter. Also Peter Müller hat ein bisschen gelitten auch unter seinem Dialekt oder und seiner Art.
Was jetzt heute Nils Hintermann, wo ja der einzige Zürcher ist in diesem Abfahrtszirkus, aber das ist eigentlich kein Problem. Wobei der Beat Feuz hat zwar nicht da letzthin die Schweizer am Lauberhorn, Nils Hintermann hat die Stimme fast verloren gehabt. Und hat im Startgelände oben hat er dem Beat irgendetwas mitteilen und der Beat sagt dazu ihm, «Los einmal, Hintermann! Das sind genau die Zürcher, die ich am liebsten habe. Ich habe die Zürcher gerne, die man fast nicht versteht.»
mit einem Schalk, oder?
Mit einem Schalk, oder? Immer, ja, mit seinem spitzbübischen Grinsen. Man muss ihn gerne haben, der Beat.
Ja, ich glaube, selbst wenn man ihn nicht so nahe kennt wie du jetzt, wenn man ihn nur schon sieht, Er ist mir einfach wahnsinnig sympathisch. Ja. Vielleicht auch, weil er nicht die, sag jetzt mal, ja, niemandem zu nachtreten, aber nicht die Figur von einem Modellathlet
das hat, ist sondern das Gemütliche. Genau, das ist das, was der Franz Klammer sagt. Der Österreichs Abfahrtskaiser mit 25 Abfahrtsiegen, der erfolgreichste Abfahrer auf der Welt, also gemessen an Weltcup-Sieg, der gesagt hat, er hat den Feuz auch darum immer wahnsinnig gern gehabt, weil er gegen den allgemeine Six-Pack-Trend im Spitzensport dagegen hatte. Oder schon nur darum hat er ihn wahnsinnig sympathisch gefunden.
Das bringt irgendwie Verbindung zustande. Oder? Der, der dann auf dem Sofa sitzt, also niemandem zu nahe treten, wahrscheinlich auch nicht in Six-Pack, also höchstens, wenn es das Bier ist, Format, dann sich mit dem auch kann identifizieren kann. Oder? Ja.
Das war früher bei Maradona. Der Maradona, hast du als Coach Potato oder hast du wahrscheinlich einen geiler gefunden als der Cristiano Ronaldo?
Ja, ich finde jeden geiler als der Cristiano Ronaldo. Da braucht es nicht viel. Ja, jeder.
Ich hätte jetzt eigentlich gerne gesagt, der Arjen Robben, oder? Aber da findest du alle besser als der Arjen Robben. Oder?
Nein,
habe ich das bewusst
nicht. Nein, die Holländer sind mir grundsätzlich sympathisch. Gut. Da kann man jeder kommt da am...
Nein, aber
Ronaldo vorbei sogar, die, wo dann ganz wüst tun haben, die Holländer, in der Zeit, wo man einander noch angespuckt hat auf dem Fußballplatz.
Also du meinst, wo der Rudi Völler hat den Frank Rijkaard angespäut.
Genau.
Und darum, wo so recht die rote Karte hat bekommen. Absolut. Vom argentinischen Schiedsrichter.
Genau. Genau diese Szene habe ich gemeint. Das ist ja so. Der Freud, der wird in Geschichtsbücher eingehen, das ist logisch. Definitiv, und er wird auch zuoberst stehen, glaube
also
ich.
Also wenn man das Gesamtpaket anschaut. In meinem Ranking auf jeden Fall.
Und das ist relevant, weil du bist jetzt da.
Ja, also in meinem Ranking ist er in der Schweiz auf jeden Fall das Nummer 1. International würde ich sagen, ist er das 2 hinter dem Franz Klammer.
Eben der Klammer, ha? Also Klammer, von meinem Grossvater früher im Kunstledersofa gerne Klemmerlisack geschrumpfen. Auch mit einer gewissen Angst, weil man gewusst hat, unser unbescholten Lieb Bernhard Russi wird wahrscheinlich noch zweiter Sieger gegen den Klammer. Der Klammer immer, wenn du siehst, auch sofort erkennbar, alles rudert, ein ständiger Kampf.
Genau.
Und dann sagen die Leute, weil er halt laufen lässt.
Genau, absolute Wildsau gewesen, oder? Und ich tue eigentlich mache ich ja nicht gerne so Ranking, weil ich finde, man kann die Zeiten nicht miteinander vergleichen. Wir wissen ja nicht, wie der Franz Klammer Ski gefahren wäre mit dem Ski von Beat Feuz und umgekehrt. Oder? Aber gleich, was der Klammer in seiner Epoche aufgeführt hat, das war so unvorstellbar gewesen. Ich meine, der hat eine Lauberhorn-Abfahrt gewonnen mit 3,5 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten. Auf den Herbert Blank, oder? Im 1975.
Italiener, oder? Südtiroler.
Südtiroler, oder? Ja, der hat hier alle Thesen über den Haufen gerührt. Das ist ähnlich wie jetzt der Marco Odermatt, oder? Der Klammer, wo man immer gesagt hat, oder in Wengen, dort brauchst du eben besonders viel Routine, wenn du kommst, oder? Das kannst du als Debütant unmöglich gewinnen. Franz Klammer ist gekommen, zack, das Rennen heute da, oder?
Ja.
Und dann eben, die Serie, meine 25 Abfahrtsweltcup-Sieg, das ist wirklich eine wahnsinnige Marke.
Wie viele Abfahrten gibt es pro Jahr für die nicht so bewandert sind, dass man sich orientieren kann?
In diesem Jahr haben wir 11. Zu Klammerszeiten hat man aber noch irgendwie erst Mitte Dezember angefangen in Val d'Isère. Ich meinte, mir hat der Prozess nicht mehr als 7 Abfahrten gehabt.
So etwas. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn du pro Saison, sag jetzt mal, 4 Abfahrten gewinnst, dann bist du wahrscheinlich ziemlich weit oben drin, oder?
Aber auch dort müssen wir natürlich auch sagen, eine Wahnsinnsserie Roland Colombin.
Ja.
Der hat, glaube ich, 17 Weltcuprennen bestritten in seiner Karriere und 10 hat er gewonnen.
17 hat er bestritten?
Ja, der hat nicht mehr gemacht, oder? Der hat ja der ist gekommen im 72er Winter mit der Silbermedaille in Sapporo hinter dem Russi. Und dann hat er im darauffolgenden Winter seine Wahnsinnsserie gestartet. Hat eigentlich bis zu seinem ersten Sturz im Dezember 1974 ist das gewesen, weil er hat alles gewonnen.
Wahnsinn. Dann der Riesensturz, oder?
Der, das ist der erste, dann ist er ja noch mal gekommen und dann in Val d'Isère noch schwerer gestürzt und das war das Karrierenende. Ja. Aber der hat alle Rekorde wahrscheinlich gebrochen, oder? Wenn der die Stürze nicht gehabt hätte. Also das wäre wahrscheinlich, also das wär der Einzige, der wirklich... Also der Franz Klammer hätte keine 25 Abfahrten gewonnen, wenn der Roland Colombin, wenn die Karriere länger gegangen wäre.
Du hast einen Sturz erwähnt, du hast Franz Klammer erwähnt. Klammer hat in Kitzbühel wie viel Mal gewonnen?
Viermal.
Viermal.
Ja, Güsch fünfmal.
Das versucht hat auch Marco Odermatt. Und also da ist seinem fast kalter Rücken abgelaufen, wie der Ausgangssteilhang den Sturz vermieden hat.
Heftiger Schocker, oder? Und es ist tatsächlich so, jeder andere wäre in das verdammte Netz abgeflogen und dann hat man ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen. Oder? Aber der Marco, dank seiner Irrsinnigen, es ist nicht einfach Schwein, er hat einfach eine phänomenale Körperbeherrschung.
Der hat so ausgehebelt, ähnlich wie bei den Töffern in einem Highsider, oder? Also
genau.
Zu früh Gas gibst, ja. Hinterrad, spitze ganz Töffer.
Er ist in dem Moment, oder? Er hat sich ein bisschen zu weit reingelehnt beim Tor, dann wollte er korrigieren. Dann ist er mit dem Schwerpunkt auf den Fersen, überkommt in dem Moment den Schlag.
Ja.
Und wenn man weiss, wie steil das dort ist, das kommt ja im Fernsehen nicht über, oder? Wenn man weiss, wie steil das ist, ist es unvorstellbar eigentlich, oder, dass man dort einen Sturz abfallen kann. Also, ich gehe so weit, das ist für mich fast nur die grössere Leistung, dort den Sturz zu verhindern, weder ein Weltcuprennen zu gewinnen, was der Marco dort aufgeführt hat. Also einer ist mehr phänomenal. Aber eben, das zeigt, er hat sich das als kleiner Bub hat er sich das angeeignet. Oder? Ich meine, wir haben mal auf Blick Online, kann man hier leider auch nicht zeigen. Wieso machen wir das eigentlich nicht im Fernsehen? Oder? Wir wollen sie doch auch irgendwie...
Ja, das ist das Krux vom Podcast-Format.
Ja, aber da die zwei SRF3, da der Gisler und der andere.
Die
sieht man ja. Okay, gut. Oder? Aber die sieht man. Ist ja egal. Auf jeden Fall, der Marco hat schon mit 12 hat so abartige Parkour gemacht. Also mit seinen dünnen Beinchen, oder? Wo er dort irgendwas, wo durch im Mini-Tramp abgesprungen ist, ein Salto gemacht hat. Und dann ist er auf einem Schwebebalken, oder? Hat er den Sprung gestanden, wie eine rhythmische Sportgymnastin. Sensationell. Und er hat ja als Bub hat er auch viel wildes Zeug gemacht mit dem Fabian Bösch, mit dem Freestyler. Und der Fabian Bösch sagt immer, will er das intensiv, also will er auch die Freestyle-Elemente, die verrückten Sprünge als Junge viel gemacht hat, oder? Hat er heute die Körperbeherrschung und kann eben Sachen stehen, Sachen korrigieren, die andere nicht können.
Das stützt die These, die auch viele Juniorentrainer, sei es im Fußball, Hockey, weiss ich was, egal welche Sportart, sagen, machen so viel wie möglich, nicht nur isoliert eine Sportart.
Absolut.
Viel trainieren, Beweglichkeit, absolut. Verschiedene Reaktionen, ja. Die du brauchst. Eben auch die Balance, die man gesehen hat beim Odermatt, wenn er sich dort gerettet hat. Ja. Aber es hat eine Meniskusquetschung gekostet. Ist das irgendwie so wie ein Warnschuss gewesen von der Streif an einen, der vielleicht ein bisschen zu ungestüm war, oder darf man ihm das nicht vorwerfen?
Ja, ich würde das nicht sagen. Ich meine, wir haben im 1985 oder, einen Schweizer gehabt, den man kann vergleichen kann mit dem Marco Odermatt, der Pirmin Zurbriggen. Der hat sich dort auch in der Traverse oder nach der Traverse in Kitzbühel so zusammengestaucht, dass der Meniskus müssen operieren musste. Ist ins Ziel gekommen, nachher müssen operieren und ist dann 3 Wochen später Weltmeister geworden. Und 2 Jahre später hat er in Kitzbühel wieder gewonnen und er hat dort nicht weniger riskiert. Und wir haben jetzt nur vom Odermatt geredet, oder? Aber das, was der Alexander Amod Kilde im Zielschuss aufgegeben hat,
das ist wahnsinnig.
Das ist ein Nahtoderlebnis.
Das ist wahnsinnig. Also unglaublich. Permanent war der am Ausgleichen, am Ausbügeln, links, rechts.
Unfassbar. Und das ist wirklich der Schrammt. Mit etwa 2 mm schrammt er mit der Skispitze an dieser Werbebande.
Links draussen dort, oder?
Wenn der dort einhängt, wagen wir es gar nicht auszumalen.
Dann macht er 40-fachen Salto ins Ziel. Aber
und was passiert?
Gewinnt er nächsten Tag.
Drauf, oder gewinnt er das? Oder? Das ist phänomenal.
Das ist aber schon cool. Aber also, wenn dem zuschaust, auch wie der redet, der ist immer am Grinsen.
Ist ein unglaublich lieber Kerl. Also ich denke mir immer, wenn du mit dem du unterhaltest, hast du eher das Gefühl, der ist irgendwie ein Aspirant oder für irgendwie für das Priesterseminar. Oder? Das ist so ein Todliebesieg. Oder? Und dass der auf der Piste so ein abartiger Killer ist, wie bei Marco übrigens auch. Ja. Phänomenal.
Ist vielleicht die Generation, du hast vorher gesagt, der Zurbriggen Knie kaputt, nachher müssen operieren, start nachher bei einer WM.
Ja, in Bormio.
Für den Odermatt geht es schneller. Genau, das Knie der Nation. Bei Odermatt geht es jetzt schneller, wenn er dann startet.
Mittwoch, nein, es geht einen, gleich lang, Dino. Es geht genau gleich lang. Oder? Ja, am 5. Februar geht die WM los.
Ist die WM. Ja. Jetzt aber diese Woche, also wir nehmen heute am Dienstag Nachmittag auf, wie, das ist gewohnt, nur der Gysi fehlt. Das ist auch gewohnt, wegen der Ferien. Aber es ist der Dienstagtermin, der steht. Am Mittwoch ist Nachtreise in Schladming. Den hat man verschoben. Das war das Rennen von Garmisch, das nicht stattgefunden hat. Findet jetzt in Schladming statt. Finde ich, also ich schaue gerne die Nachtrennen. Das ist eine Atmosphäre, die einfach etwas Zauberhaftes hat.
Eigentlich solltest du die technischen Bewerbe nur in Nacht machen, obwohl es für mich als Printjournalist mühsam ist. Oder?
Weil wenn ekelhaft, wir reden hier von einer Deadline, die du irgendwann einhalten musst.
Genau, und wenn am 10. Ja, der erste, zweite Lauf durch ist und du hast nachher noch eine halbe Stunde ins Pressezentrum zum Laufen, kannst du nicht mehr gross schnurren. Nein, aber mir weich ab. Das ist das Genialste, was es gibt. Oder? Nein,
es sieht wahnsinnig aus. Also die Atmosphäre mit dem Schnee, wenn es dann noch, gut, für die Fahrer nicht sehr angenehm, wenn es dann noch leicht schneit zum Beispiel, ist wirklich... Traumhaft. Zauberwelt. Ja. Soll der Rodi starten oder soll er das nicht riskieren?
Ich sehe nicht ihn rein. Ich habe einfach gelesen, was wirklich die Diagnose genannt hat. Also ein bisschen Quetschungen und ein bisschen Prellungen im Knie. Er hat von Anfang an gesagt, er schaut jetzt einfach von Tag zu Tag und er ist dadurch ein sehr vernünftiger. Also der Marco ist nicht einer, der irgendwie unnötig irgendetwas riskiert. Und bin gespannt. Ich habe das Gefühl, er wird fahren. Weil er hat schon jetzt sehr, sehr gut auf die Therapie, oder, wo man gemacht hat, hat sehr gut auf das angesprochen. Ist jetzt heute, also Dienstagmorgen, auf der Reiteralm hat er wieder angefangen, Schneetrainings zu machen. Ich gehe davon aus, dass er morgen am Morgen noch mal einen wird machen und dann fix entscheidet. Aber wir haben jetzt vielleicht nur die WM im Kopf. Aber für ihn als Athlet, ich bin mir fast sicher, nachdem dass er letztes Jahr ist Olympiasieger geworden, für ihn ist der Weltcup wichtiger, die Weltcup-Kugel. Und der Kilde ist natürlich schon wieder sehr, sehr nah hergekommen jetzt im Gesamtweltcup. Also es sind noch irgendwie 200 und etwas Punkte. Und der hat einfach gerade so ein Rennen in seiner Paradedisziplin zu verzichten.
Muss man auch im Kopf haben, richtig, ja.
Das muss also man im Kopf haben.
Also du sagst, ich denke an die WM. Ich frage mich immer, die WM ist alle zwei Jahre, oder?
Es gibt eigentlich viel zu viele Weltmeisterschaften, oder? Es wäre jetzt
ja, also im Ski ist man ja noch gut bedient mit all zwei Jahren. Mehr im Hockey. Jahr,
oder? Was der grösste Blödsinn
absolut
ist für mich, oder? Aus marketingtechnischer Sicht.
Also du kannst das Ereignis nicht du bringst nicht fertig, das Ereignis mehr zu entwerten, als es inflationär veranstaltet ist. Man wünscht sich die Hockey-WM alle vier Jahre.
Alle vier Jahre WM und alle vier Jahre Olympia, oder?
Genau.
Und bei dir machen, dann würde man es vielleicht herbringen, oder? Dass man, wenn man nur alle vier Jahre WM würde machen, dass sogar vielleicht auch die NHL mal würde pausieren, wenn es alle vier Jahre ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nicht jedes Jahr. Und ich finde dann auch im Ski, alle zwei Jahre, das ist zu viel. Man soll alle vier Jahre eine Ski-WM machen und alle vier Jahre Olympische Spiele.
Wieso lässt man nicht auf der, der es am besten weiss.
Ja, und es gibt ja auch viele Athleten, oder? Daniel Juhl ist einer von denen. Daniel Juhl, einer von den intelligentesten Zeitgenossen, was gibt, der immer sagt, das nimmt doch die Wertigkeit von der Medaille. Und jetzt eben, wo man noch parallel hat, es hat bald, jeder hat eine Medaille. Und das soll doch ein ganz exklusiver Kreis bleiben.
Ich oder? Würde auch sagen, Weltmeisterschaft oder? Sowieso. Gut, oder? Du hörst
und einen ganz hast du die exklusiven Kreis gehörst eben an, wenn du die Gesamtkugel holst.
Ja.
Weil also, das ist... Oder? Die holt nur einen. Oder? Medaillen gewinnen ganz viele. Oder? Aber die grosse Kugel holt nur einen pro Saison. Oder? Und das ist sportlich der wichtigste Titel.
Das ist ja eigentlich in jeder Sportart. Die Auszeichnung, wenn du über eine lange Zeit zu den Besten gehörst und am Schluss der Beste bist und ja. eben so ein Tour gewinnst. Ja. Das ist der Beweis. Für, selbst bei Olympia ja. hast du ein Rennen, oder?
Genau.
Natürlich überstrahlt Olympia den Titel, überstrahlt alles. Da der Weltmeisterschaft
ja, und Chance. Olympia ist schon okay, das hast du alle vier Jahre.
Ich finde, bei Olympia macht es vor allem aus, wenn einer wiederholt Olympiasieger wird. Das heisst dann auch, du hast die Zeitdauer, die Dominanz andauert. Also wenn einer, klar ist schön Olympiasieger, aber zwei Medaillen ja. Über verschiedene Ereignisse aussetzen, nicht bei dem gleichen ja. Spiel, ist ja. auch schön, aber ja. es zeigt dann einfach auch, dass nicht nur das Talent da ist, sondern auch
Matthias Meier, der bei drei Olympischen Spielen oder, hat Gold geholt, oder 14 in Sochi, 18 in Korea und in Peking. Unglaublich eigentlich.
Ja, so etwas von dem redet man wahrscheinlich fast zu wenig, oder? Der Name fällt jetzt nicht gerade auf Anhieb. Wenn man Meier gehört, denkt man an Hermann Meier. Ich weiss auch warum. Der Wahnsinnssturz in Nagano, natürlich gehört das zu. Und ja, gleichzeitig haben wir den Heinz Brüller am Fernsehen, der einfach weitergeschwätzt hat, als ob nichts gewesen wäre.
Das war aber eine Parodie gewesen.
Ich weiss.
Ja, das ist eine Parodie.
Wunderbar.
Aber es hätte können sein, oder? Aber es jetzt, ja. Um Gottes Willen, oi, oi, oi. Oder legendär Heinz Brüller.
Parodie hat es auch
glaube mal, das ist der Heinz Brüller, der zwei Runden gebraucht hat, bis er gemerkt hat, dass der Niki Lauda draus ist.
Ja.
Auf dem oder passiert ja die Meier-Parodie. Oder?
Ja. Herrlich. Ja. Das bringt noch die Österreicher fertig. Der Galgenhumor fehlt uns, glaube ich. Darum hören wir auf. Du hast vorhin Daniel Juhl erwähnt. Mhm. Auch in Schladming, heute Abend, also schon wie gesagt.
Muss übrigens sagen, Dino, ist begnadet, wie du mir die Ball zuspielst, Schweiz gehst holen und wie du mich nachher Stell schickst. Du bist ein grosser Moderator, muss ich es wirklich sagen.
Nicht gerade Olympiasieger, aber vielleicht Weltmeister von der Gesamtweltcup lange es auch nicht. Der Jule, wir kennen Problem, Fischer, sein Ausrüster funktioniert nur bei Eis, jetzt ist aber meistens Eis. Mhm. Mindestens einmal in Schladming erwartet man Eis, auch Nachtslalom. Wir haben eine Doppelveranstaltung. Dienstag Nachtslalom, Mittwoch Nacht Riesenslalom. Der Jule in Kitzbühel hat er abgeliefert und er war ziemlich unter Druck gewesen, oder?
Er war brutal unter Druck gewesen, weil er hat ja, nachdem dass er Madonna di Campiglio gewonnen hat, haben alle erwartet, oh, jetzt geht es wieder so wie es im Gala Winter 2020. Dann ist er in Nadelboden in die Top 10 gefahren, in Wengen nicht. Und er hat das so erklärt, dass er einfach nicht das richtige Setup hat für die weichen Schneeverhältnisse. Und er hat ja seinem Ausrüster Fischer ziemlich einen an die Gym beitreten. Oder?
Gesagt, Urs Fischer, wer kennt ihn nicht? Jetzt gerade im Moment bei
der
Union.
Der Rennchef, ganz genau. Oder? Und der Sigi Vogelreiter, der wahre Rennchef von Fischer, war ja mal ein Ausfallkönig gewesen, zu Aktivzeiten.
Was hat er? Auch Slalom?
Ja,
ist,
Slalom. Ist der Zwischenzeit Weltmeister gewesen? Der hat glaub wirklich in dieser Epoche von Thomas Sikora, Christian Meier, hat er die meisten Zwischenbestzeiten gehabt, hat aber nie in sein Ziel gebracht.
Also nicht und wie mein Favorit Piero Gross zum Beispiel.
Nicht wie dein Favorit Piero Gross, der ein Muster war an Konstanz.
Vor allem im Abraumen von allen
genau,
Stangen,
genau,
die
genau.
dann vor ihm im Ziel waren.
Genau, aber der Sigi Vogelreiter, oder, der hat sehr souverän reagiert auf die Kritik von Jule und hat gesagt, er hat absolut recht. Wir haben einfach nur ein Formel 1 Auto, aber wir haben kein Rallye-Fahrzeug. Hat er das so erklärt? Wenn du tust, er hat gesagt, ein Formel-1-Fahrzeug, das tust du ja konzipieren für eben eine schöne Asphaltpiste. Also im übertragenen Sinn vom Skisport auf eine Eispiste, auf eine glatte. Ja. Und, das, und für einen Holperweg, der brauchst du ein Rallye-Fahrzeug. Oder? Und der Holperweg ist so, wie die Bedingungen in Wengen waren. Oder? Einfach aufgrund von dieser weichen Piste oder frühen Rillen drin und so weiter. Und der Jule hat eben ganz klar gesagt, wo ihm der Vogelreiter hat recht gegeben, Fischer hat für diese Verhältnisse nicht das passende Material. Der Jule hat aber auch gesagt in Kitzbühel, er sei noch nie so unter Druck gestanden beim Rennen, weil, wenn er seine mässigen Ergebnisse auf die weiche Piste und auf das fehlende Setup zurückführt und nachher ist es eisig und kalt, wie es in Kitzbühel war, und er reüssiert wieder nicht, dann hätte er nicht gut ausgesehen. Oder? Dann wäre schon in unseren Kommentatorenspalten, stell dir vor, ja. Oder? Jul, Jammerer sucht nur noch Ausreden und so weiter.
So
endlich einen jüngeren Platz machen. Ja, oder? Ja, genau. Oder? Das wäre gestanden. Oder?
Das gehört man. Argumentationsnotstand. Aber, oder? Was,
genau.
Wo fährst du denn noch gut? Weich genau. Ist nicht gut, Eisig genau. Ist nicht gut. Genau. Bleibt oder? Nicht mehr viel Grasschein ja. Vielleicht.
Ja. Und der erste Lauf war ja nicht so sexy gewesen in diesem Kitzbühel. Also er war nicht schlecht gewesen, oder? Aber er hat doch 85 Hundertstel Rückstand von Manuel Feller. Also das tust du im Normalfall tust das nicht mehr so easy haben, das Rennen. Oder? Aber was er dann im zweiten Lauf hat gezeigt, das war wirklich ein ganz, ganz grosser Sport gewesen. Und der ist halt einfach auch, er hat ja, Daniel Juhl, der hat ja wie kein anderer unter dieser Pandemie-Zeit gelitten. Weil er ist so ein kommunikativer, emotionaler Typ, oder? Der braucht das entsprechende Ambiente, dass er richtig reüssieren kann.
Also nicht Homeoffice?
Nicht Homeoffice, oder? Das ist die Antithese zu uns zwei. der muss draussen sein und muss das spüren, oder? Für den gibt es nichts Schöneres, als wenn er am Start steht, oder? Und das kommt von unten, kommt die Flut, die Lawine von diesen 50'000, der Schwall. Viele können ja mit dem nicht umgehen. Er braucht genau das. Das treibt ihn an.
Eigentlich nur Vorteil, oder, wenn du das hast. Weil das ist ja eigentlich das Wesen, das willst ja, bei diesen Live-Events. Möglichst viele Leute, Stimmung.
Genau.
Und
genau,
dann musst du eben genau. Am Druckstand halten können.
Und es gibt so viele, die genau an dem zerbrechen. Oder? Und das ist das. Es gibt begnadetere, feinere, edlere Techniker als der Daniel Juhl. Aber ich kenne keinen, der mental so verdammt stark ist wie der. Eindrücklich.
Und das auf Eis, stellen Sie sich das mal vor. Auf Eis. Früher hat man die Slalompiste gesehen. Irgendwie nach dem 10. Fahrer hat das ausgesehen, wie eine Bobbahn, oder? Schön Kurven ausgeschafft. Dort mussten sie dann durchfahren. Heute ist das zum Teil verwirrend. Überall stehen Stangen rum. Es ist mit blauen Markierungen. Weiß aber nicht genau, wo muss ich jetzt hin. Also, das auch noch. Und dann noch immer Nachtslalom, wo es jetzt bevorsteht. Das kann zum Teil schon trügerisch sein, oder? Also, dass man da den richtigen Weg findet. Natürlich hast du Streckenbesichtigung. Aber stell mir immer vor, also, die Piste geht ja nicht nur 50 Meter. Da geht es noch über Hügel und dann musst du plötzlich reagieren, jetzt geht es da durch. Meine ich das nur, dass das so schwierig ist? Oder?
Es ist für die kein Problem. Ich kann dir aber sagen, dass sie absolute Meister im Visualisieren.
Okay.
Und dann kannst du, wenn der sich einen Lauf eingeprägt hat und der geht nachher eine Stunde schlafen, dann kannst du den unmittelbar nach dem Erwachen kannst du den fragen, du, dort Schlüsselstelle beim Tor 23, wie funktioniert das? Dann sagt ihr das ganz genau.
Also aber es ist auch schon vorgekommen, das habe ich gesehen, dass einer fast schon im Ziel war und dann aber das falsche Tor genommen hat.
Das gibt es manchmal, aber das sind wirklich das sind Blackouts.
Ausnahmen.
Und Blackouts haben ja sogar manchmal wir zwei. Ja. Also können wir das dann lassen.
Mehr als nicht. Das Einzige, was ich visualisieren kann, ist ein Schnitzel zum Beispiel. Muss nicht einmal vegan sein, aber das sehe ich auch vor dort? Mir und dann weiss ich,
oh, dort kann ich dir Seebichl-Schnitzel kann ich dir sehr ans Herz legen. Oder zuerst ein souffliertes Wiener Schnitzel vom Kalb, selbstverständlich.
Ja.
Und dann hat der Kaiserschmarrn.
Oh,
das ja, wär das Ultimative.
Und dann am nächsten Tag noch etwas schauen, dort, zum Beispiel eine Abfahrt. Möchte ich mal machen?
Es gibt...
Aber ich komme dann nicht dazu, weil dann Hockey läuft. Das ist genau der Termin Ende Januar meistens, Mitte bis Ende Januar. Man könnte mal abschleichen, aber irgendwann hat man ein schlechtes Gewissen als Hockey-Reporter.
Ich würde die gerne mal mitnehmen auf eine Besichtigung dort.
Oh nein, das mache ich lieber nicht. Ich habe das letzte gesehen, wie die am Besichtigen waren im österreichischen Fernsehen.
Christina Inhof, habe ich auch gesehen, was der Benny Reich an der Hand...
Ja genau, hat sie müssen heben.
Abnehmen,
aber die sind gerutscht, seitlich. Und man hat sie müssen heben. Also ich bin auf dem Snowboard besser unterwegs als auf der Ski, darf aber beides nicht mehr.
Ich habe dort noch, jetzt kann ich es ja erzählen. Der Nöldi Vorer war im 2012 zu Mallorca mit Michi Bless im Trainingscamp, wo die Skifahrer dort unten waren. Und ich bin dort da, habe eine Reportage gemacht dort unten vom Aufbau der Skifahrer. Und dann habe ich gesagt, zu den Skifahrern und zu den Trainern, es wäre doch lässig, wenn wir einen Nachmittag würden machen, wo der Nöldi vorher euch ein paar Schwünge beibringen im Sand. Das hat man dann für gut befunden, die Idee. Der Möldi ist gekommen mit dem Bless zusammen, oder? Und das war wirklich sensationell. Der Möldi hat dann 10 Paarungen gemacht und der Skifahrer. Und jeder, der sich in dieser Paarung, also beispielsweise Carlo Janka gegen Justin Murisier, der Sieger von dieser Paarung, hat nachher gegen Nöldi geschwungen.
Das soll eine Belohnung sein für einen Sieg.
Du weißt ja, wie das tut. Oder? Und
ja, das muss ich sagen, ja, das weiss ich.
Der Janka hat den Murisier genommen und der Nöldi hat ihn dann aber durch die Luft gewirbelt. Oder? Ja. Wirklich vom Sträubsten. Nöldi kennt ja dort nichts. Oder? Er ist nicht der Meister vom Schauspielschwingen.
Nein, das tickt wie aus.
Fast unser smarte Fotochef vom Sonntagsblick, der Cousin Sendner, mal so runtergekackt, dass er fast im Rollstuhl wäre gelandet. Item. Und der Janka war dann gleich aber so beeindruckt von dieser Aktion, dass er gesagt hat, also gut, jetzt kommst du einmal auf die Ski in Kitzbühel. So haben wir es dann gemacht. Ich habe den Nöldi vorher plus einen Freund von ihm mitgenommen auf die Athleten-Journalisten-Besichtigung. Wir Journalisten, wir können ja immer oder, mit den Athleten besichtigen. Und der Kollege, den er dabei hatte, den habe ich nicht gekannt. Oder? Ich habe nicht gewusst, wie der Ski fährt. Der Nöldi hat aber gesagt, mal, da kommt kein Problem. Oder? Gut. Dann ist der Nöldi zum Starthaus raus, bis zur Maus fallen.
Also gerutscht, oder?
Gerutscht,
also
ja,
nicht
ja,
eine
ja.
Falllinie.
Dann bin ich im Hinternachen und dann ist der Franz ist raus. Nach 5 Metern ist er geflogen. Und das Dumme war, der Steven Nyman, der Amerikaner, ist mit dem Rücken gegen das Starthaus am Besicht. Er hat sich so über die Stöcke gelehnt und sieht nicht, dass von hinten der Franz anzurutschen kommt. Oder? Und der Franz hat der regelrecht mit einem Blutgrätschen hat er den Steven Nyman runtergemeint.
Aber
es ist brutal. Es ist wirklich
unvorstellbar. Wo sind denn die hingeflogen? Das ist ja auch steil dort, oder?
Ja.
Sind denn die weggespickt nachher?
Also, der Franz war nach 5 Metern um und der Nyman ist dann nachher um, oder, wo der Franz von hinten reingerutscht ist.
Und die sind aber liegen geblieben nachher, nicht irgendwie ja, noch es über die Mausefallen aus?
Nein, weißt, bis zur Mausefallen geht es ja noch, schon noch ein Stück oder, vom Starten weg.
Guck, man hat immer so das Gefühl, dass sie gerade dort, weil es geht 2 Sekunden, dann sind die weg.
Ja. Nein, aber wenn du rutschst, magst du dich schon noch vor der Mausefallen aufgefahren. Ist nicht ganz einfach, aber... Du landest der meistens eher auf der seitlichen oder irgendwo im Zaun.
Steven Nyman abgeräumt vom Kollegen vom Nöldi vorher, der mit auf Besichtigung hat.
Ganz genau.
Aber nicht verletzt.
Nein, er hat sich nicht verletzt. Oder? Aber Steven Nyman ist laut geworden in dem Moment. Ja, zu Recht auch.
Oder? Kann ich mir vorstellen.
Absolut zu Recht.
Ja.
Absolut
zu Schöne Recht. Geschichte.
Ja. Und seitdem schaut man dort schon ein bisschen drauf. Oder? Wer dort wirklich ein Ticket bekommt für diese Besichtigung.
Ja, oder? Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht...
Nein, aber du könntest beispielsweise oder nach dem Rennen mit Dani Marr oder Marc Girardelli, die machen immer so Führungen. Aber eben, das ist nach dem Rennen.
Gibt es im Ski eigentlich keine so Taxifahrten wie in der Formel 1, dass man einem kann irgendwie auf den Buckel hocken oder hinten in so einen Schlitten? Gut, das wäre wahrscheinlich auch keine gute Idee, weil wenn die nachher durchdrehen und du hockst in dem Schlitten hinten drin, streift oder ab.
Du weißt,
nein.
Keine gute Idee. Ich hatte meinen schwersten Unfall gehabt, oder? Im Rettungsschlitten drin.
Ja.
Das war 2010 vor den Olympischen Spielen in Whistler Mountain. Sind wir nach Kitzbühel, der Toto Marti, der Fotograf und ich, auf die Alchensee zu Michi Walkhofer. Er hat noch vor einem Nachtslalom in Schladming einen Skitag gemacht. Und dann sind wir den ganzen Tag gefahren wie die Henker, der Toto und ich. Und dann letzte Fahrt am 4. Wir pisten für uns gehabt. Ich auf der linken Seite, er auf der rechten. Vor einem Übergang in Steilhang schaue ich über. Wo ist der Toto? Und ich dachte, es reicht locker, oder? Zum Überziehen. Ich ziehe über. Er ist schneller, als ich gemeint habe. Schiesse mich ab. Ich bin um, etwa 15 Sekunden. Ein bisschen bedusselt gewesen. Dann komme ich zu mir, noch schon Rettungsschlitten da. Das ist dort einer, oder? Der hat gerade einen geborgen und hat mit dem leeren Schlitten runter in die Talstation. Und dann sagt er bei mir, soll ich dich mitnehmen? Und ich sagte, nein, gib mir eine Minute und dann fahre ich da easy selber wieder runter. Dann sagt der Toto, ja komm, du stehst unter Schock, steig ein. Du musst im Hinblick auf die Olympischen Spiele nicht mehr riskieren. Ich dachte, ja, vielleicht hat er ja recht. Dann bin ich in den Schlitten rein. Dann fährt er los, in Steilhang rein. Im Übergang in Steilhang springt ihm die Skibindung auf.
Oh.
Und dann musste er mich ziehen lassen mit dem Schlitten. Also laut dem Toto oder, habe ich etwa 15 Überschläge gemacht. Ich bin einen halben Meter an einem Mast vorbeigeflogen.
Oh.
Also ich hatte ein riesen Schwein. Und ich weiss noch, der Wallkofer ist dann nachher zu mir gekommen und der hat eben das Wochenende vorher in Kitzbühel am Hausberg einen Abflug gehabt. Und dann hat er gesagt, Marcel, jetzt weiß ich, warum dass ich am Hausberg einen Rettungsschlitten abgelehnt habe. Oder?
Das das. Oh, like. Ich sehe jetzt gerade das Bild von meinem Gegenüber, das jetzt ein bisschen anders aussieht. Die also, rechte Gesichtshälfte ist wie mit Schmirgelpapier behandelt.
Sehr schön beschrieben. Also ich bin eingestiegen, ein bisschen bedusselt und bin ausgestiegen mit einer Hirnerschütterung, mit einer Schädelprellung und mit einem völlig entstellten Gesicht.
Das und hast du noch Glück dabei, muss man sagen?
Also ein riesen Glück dabei.
Also dem, stell dir mal das. Ja. Darum soll man den Skitag nie vor der letzten Abfahrt loben. Weil selbst im Rettungsschlitten kann noch einiges schief gehen.
Ja, ja. Und jetzt, eben, das ist wirklich der Streif, das ist ein riesen Thema. Also am Hausberg, dort würde ich nie in einen Rettungsschlitten einsteigen. Das ist nicht möglich.
Es geht noch in eine Richtung durch ab, und zwar schnell.
Ja.
Und,
das ist,
und wenn etwas passiert, dann bist du nachher
ein herrenloses Objekt. Das ist jetzt noch witzig, jetzt haben die Österreicher, der Julian Schütter, der ist ein Abfahrtstalent, ist aber auch ein sehr aktiver Klimaschützer.
Hm.
Und der ist der... in der ersten Abfahrt ist er mit 1200stel Rückstand bei der Seidelalm aufgehalten worden, weil vor ihm der Norweger, der Roa, gestürzt ist im Zielbereich. Haben sie ihn müssen aufhalten auf dem Weg zu einer Topzeit. Dann haben sie ihm angeboten, oder, dass er mit dem Heli wieder raufgetan. Das hat er nicht sexy gefunden. Oder?
Zu Recht.
Oder? Und dann am nächsten Tag hat er sich in der Einfahrt ins Karussell hinein hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Also wieder der Heli gebraucht. Und er hat das eigentlich wieder nicht wollen. Das ist schwierig, oder? Wenn man Klimaschützer ist und gleichzeitig Skirennfahrer.
Gut, irgendwo musst du dann Güterabwägung machen. Ich habe jetzt gemeint, du fährst an und dann hat er sich irgendwo im Steilhang auf der Piste festgeklebt, um die anderen aufzuhalten.
Das hat er nicht.
Wäre auch nicht
die
günstig.
Pointe kann er nicht liefern.
Gut. Jetzt bleiben wir aber mit dem Eisenwechsel, aber gleich die Umgebung. Schnell, Eishockey, du bist bekanntermaßen ein SCB-Fan.
Ja.
Hast jetzt die letzten paar Jahre müssen leiden. Vorher ist es sehr gut gegangen. Ist immer so ein bisschen ein Wechselbug jetzt überall. Wie siehst du deinen SCB im Moment?
Ja, im Moment ist es natürlich nicht sexy. Ich bin aber sicher, oder, dass es längerfristig sehr, sehr gut kommt. Weil man hat hier Leute in diesem Verein, wie beispielsweise unser gemeinsamer Freund Marc Streit, wo wieder darauf schaut, oder, dass da im Nachwuchsbereich ein bisschen etwas vorwärts geht. Ich meine, der Marc Lüthi hat wahnsinnig viel Gutes gemacht, oder, für den Verein. Aber jetzt, Nachwuchsförderung ist meines Erachtens nicht seine ganz grosse Stärke gewesen.
Nein. Ehrlicherweise muss man sagen, hat er auch nie bevorzugt. Also, er gewusst, irgendwann muss ich anfangen mit dem. Aber man hat dann zugunsten von ein paar Meistertiteln, muss man sagen, bleiben, gesagt, lassen wir mal noch bleiben.
Nein, und jetzt hat man mit dem Marc Streit, oder, hat man einen, der dort wirklich den Hebel ansetzt. Ich finde die Kooperation oder mit Basel sehr, sehr gut. Ich weiss, dass er im Moment noch ein anderes Projekt hat oder, im Nachwuchsbereich, das glaube ich noch nicht ganz spruchreif ist und weil ich nicht einen bösen Anruf will, oder von ihm. Sag jetzt dort nichts. Oder?
Oh, mal, komm, Lano. Also, weiss nicht, der Streit ist ja nicht, wird er nicht sehr böse. Ein bisschen
nein,
böse,
er soll das selber sagen.
Oder? Wir bemühen uns darum. Das ist eine Steilvorlage.
Genau, oder? Wenn die Zeit reif ist. Und das stimmt mir sehr, sehr zuversichtlich, oder, für die Zukunft.
Mhm. Ich glaube auch, der Wechsel, den nicht alle verstanden haben, vom Johann Lundskog zum Toni Söderholm, ist nötig gewesen, auch wenn man aufgrund von der Positionen der Tabelle einfach gesagt hat, hätte jetzt nicht unbedingt gemacht. Ich glaube schon, dass man jetzt dort auch langfristig denkt. Das war auch ein Zeichen gewesen dafür, dass man längerfristig denkt und nicht nur an den momentanen Erfolg, sondern eben auch eine Vision hat und einen Plan umsetzen.
Mir hat der Söderholm immer extrem gefallen als deutscher Nationaltrainer. Oder? Da ist einfach eine Handschrift erkennbar gewesen, oder?
Er hat uns ja auch beisagt, oder?
Also. Das kann man so sagen. Oder?
Jetzt haben wir den SCB zwei von den Leuten, die uns beisagt haben. Der Nationaltrainer Söderholm und der Dominik Cahun, der uns auch massiv geärgert hat.
Genau. Ein Freund übrigens von Felix Neureuther, oder? Wenn wir wieder
zum Ski
übergehen. Ja. Aber ich frage mich einfach, beim Söderholm bin mir nicht ganz richtig. Also er ist definitiv der richtige Mann. Ich weiß einfach nicht, ob der Zeitpunkt richtig war. Er ist ja, glaube ich, nicht unbedingt oder, der böse, der gröber auf den Tisch klopft in der Garderobe. Oder? Und vielleicht hättest du in der jetzigen Situation so einen gebraucht. Das ist der einzige kleine Vorbehalt, den ich mache. Aber
ein Wohlwend, eher als ein Metropolit.
Ich glaube, irgendwie eher ein böser Kanadier.
Ja. Wir sind mehr in die Ausstrahlung gegangen.
Wir sind ja wiederum beim Thema längerfristig.
Ja.
Und das finde ich ihn, längerfristig finde ich ihn super.
Ja.
Oder?
Die Kanadier waren eine Zeit lang wahnsinnig in Mode, weil halt
das sind Durchlauferhitze.
Das Rustikale, das war ja auch eine Zeit lang das Einzige, man akzeptiert hat als guter Trainer, muss man auch sagen. Oder? Also möglichst laut, möglichst brachial, von Taktik. Ich mag mich an einen Trainer erinnern, leider verstorben, guter Typ gewesen, gesagt, just dump the puck in, don't try anything constructive, you can't do it.
Ja.
Und das haben wir auch geglaubt, oder? Ja. Und dann hat man angefangen, brachial zu spielen, was eigentlich gar nicht die Spielweise von der Schweizer ist. Also wir sind eher Techniker. Man kann sich nicht verleugnen, oder? Das eigene Wesen kann man nicht verleugnen. Mittlerweile ist überall eigentlich, wird überall fast gleich gespielt. Also, dass man da noch Nuancen sieht zwischen schwedischem Spiel, kanadischem Spiel. Alle picken sich das Beste von überall raus. Da muss man schon sehr, sehr genau her schauen, um noch können sagen, das ist jetzt die kanadische Schule, das ist die schwedische Schule, die finnische sowieso, wo alles ein bisschen nimmt und das erfolgreich auch umsetzt. Ich glaube, das ist das Rezept. Der Chef, der es verkauft, der kann immer noch steuern. Ja. Das ist klar. Und die Tonalität, die Kanadier haben, das mögen auch nicht mehr alle hören.
Ja, und das hat einfach einen grossen Verschleiß.
Ja,
du magst doch das, oder spätestens oder, nach zwei Wochen magst du doch das nicht mehr hören. Oder?
Brüllerei zum Beispiel, ja, das nützt sich wahnsinnig schnell
ab. Also die Generation, ist nicht mehr empfänglich für das.
Nein, die Generation ist auch nicht mehr rum. Also, die müssen jetzt auch keinen Namen nennen von kanadischen Trainern, die in der Schweiz lange Zeit für Furore gesorgt haben, die wirklich so operiert haben, oder? Mit der Brachialmethode. Gut, jetzt wechseln wir schnell zum Endspurt.
Eigentlich wollte ich noch über mein schlimmstes SCB-Erlebnis
reden. Ja, das müssen wir unbedingt hören. Mach. Ja,
das hängt mit dir zusammen.
Nein, bitte nicht. Ich war nie beim SCB gewesen.
Wo du nach deinem gewaltigen WM-Auftritt in Finnland ist das gewesen, oder?
Wann war das gewesen?
Im 91.
Ah, das ist...
wo der Ron Hextall hast bezogen.
Ah, das ist 92 gewesen.
Das ist das 92 gewesen in Finnland.
Bratislava.
Oder, genau.
Prag und Bratislava war das gewesen.
Genau. Und dann bist du zum SCB gewechselt.
Genau.
Oder? Und weil du mich so fasziniert hast mit deiner Performance bei dieser WM, habe ich natürlich gesagt, wenn der zu meinem SCB kommt, dann will ich auch das Liebli mit dem Kessler und im 77, oder? Ja. Was du ja der gehabt hast, oder? Nicht das Nummer 7, sondern weil du das Gefühl hast, du der doppelt so gut. Oder der doppelt so gut stimmt ja nicht, oder? Aber mehrfach so gut hast du das 77 genommen. Und ich bin da voller Stolz, oder? Mit dem Shirt, oder? An die ersten Match und schon so nach 7-8 Spielen bin ich mit dem Liebling nicht mehr so wahnsinnig gut angekommen.
Du bist aber gleich populär gewesen wie ich auf dem Eis bei den Zuschauern.
Ungefähr, oder? Und dann bist du nach einer Saison wieder weggegangen vom SCB auf Zug. Mm. Ich bin dann aber, weil ich dann nicht so übermässig Flüssiges hatte, habe ich dann noch eine Saison mit dem Liebling durchgezogen.
Unter anderem,
in diesem Playoff-Viertelfinal zog Bern beim Entscheidenden, wo in die Overtime gegangen ist, bin ich in der Fankurve gestanden mit der Nummer 77. Oh. Und dann kommt die Verlängerung. Kessler zieht von der blauen Linie einen Faden ab in Angel, zog weiter Bern aus. Und dann bin ich nicht gut da gestanden mit dem 77 und dem Kessler-Schriftzug.
Oh, das ist aber...
Bekommen. Nein, wirklich.
Also da bist du aber hart im Nähe.
Übelst beschimpft worden.
Ja, haben sie dir das Liebe nicht? Ja, haben sie nicht gezwungen, das zu verbrennen auf
nein,
der Stelle?
Nein, aber das ist... Also, weißt du, kannst dir ja vorstellen... Also, weißt du, so viel Stil hatten bei den Red Devils, oder? Dass du nicht auf den Megerstufen bringst, in der Kurve los sind.
Auf den Megerst.
Ja. Aber wenn ich ein bisschen Kasten gewesen wäre, dann wären sehr wahrscheinlich 3-4 auf mich losgekommen und hätten mich dort
drüber. Nachher ein Leid.
Ja, wirklich.
Nicht nur das. Das war ein Abenteuer für mich, zum SCB zu wechseln. Und das gibt es ab und zu, wenn du merkst, es passt einfach nichts zusammen. Oder?
Ja.
Das ist weder dem sein Fehler noch.
Ja.
Und allein mein Fehler, natürlich hätte ich besser spielen müssen. Logischerweise.
Dass wir mein Lieblingsthema auch noch schnell streifen, oder? Der holländische Fußball. Wie der Daniel Malen bei Borussia Dortmund. Der Daniel Malen oder, ist ein sensationeller Kicker, aber er ist. Der Ball ist einfach ein Missverständnis. Ja. Es passt nicht. Er schiesst keine Goal.
Es gibt es ab und zu und es fehlt dann zum Teil die Bereitschaft, um das akzeptieren, dass es nicht passt. Und dann geht man so schnell wie möglich wieder, was für alle das Beste ist. Das
gibt es ja übrigens so im Ski. Hast du ja da, die Dominanz eigentlich seit Jahren im Skimarkenbereich von der Skifirma hat. Und der Alexander Amod Kiel, der hat nochmal einen grossen Schritt machen und ist von Atomic zu Head, wo seine Teamkollegen Swindal und Janzürt, also seine Landsleute, Beat Feuz in herausragender Manier performen. Der Kiel, der ist mit dem Head nicht zu schlagen gekommen. Ja. Was macht er? Geht zurück zu Atomic und sieht, dass er bei Atomic ist. Oder gewinnt er wieder alles. Es gibt einfach die Konstellationen im Sport. Oder?
Und die Ski von Head und Atomic, die sind nicht komplett verschieden konzipiert, dass man es sehen würde, oder? Von bloßem Auge. Jetzt, ich könnte nicht sagen, wenn ich die Marke nicht sehe, das ist typisch Atomic.
Oder? Ja, Servicemark kennt ihr
ja, Servicemark schon, aber ich als Zuschauer nicht, oder?
Nein,
eben, so ist es mit dem Verein zum Teil. Der einzige Fehler, den ich muss eingestehen, ich habe mich überreden lassen, weil meine Rückennummer ist 70, ich habe mich überreden lassen dort. Dann haben sie mir gesagt, komm, mach ein bisschen Show, nimm 77. Und zu dem Zeitpunkt, 93, ist 77 noch nicht eine herkömmliche Nummer.
Also das war in der NHL,
Ja, aber nur die wirklich gut waren.
Lemieux 66,
ja.
Chris Chelios, oder?
Und der Wayne Gretzky.
99,
und,
das ist klar, oder?
Aber es ist ein Wagnis gewesen dort, weil es natürlich eine Provokation war. Und der damalige Sportchef dort, Willi Vögtlin, hat gesagt, ja, musst du das nicht so ernst nehmen.
Ja.
Das macht doch Spass, oder? Ja, Spass hätte es gemacht, wenn ich gut gewesen wäre. Aber weil ich das nicht gewesen bin, ich hätte gescheitert das 2 genommen, zum Beispiel. Das wär, dann bist du diskret unterwegs, oder? Also, was sagen, der Beat Gerber im SCB ist ja nicht diskret unterwegs, aber gleich diskret, weil er ein stiller Schaffer ist, seinen Job macht seit mehr als 20 Jahren und verdient immer noch Spiel mit 40. Ja. Aber eigentlich, wenn man jetzt eine Druckernummer als Index nimmt für irgendwie eine Leistung, die man erbringt, man hätte nicht 77 sollen nehmen, sondern dann das 1 oder das 2.
Genau. Das 1 wäre natürlich auch nicht gegangen. Oder? Da wärst du wieder als völlig abgehoben, wenn du der erste Schweizer Feldspieler wärst mit dem 1.
Oder quasi der Osvaldo Artiles von den Schweizer Hockeyspieler. Nein, auch das wäre nicht gut gewesen.
Das wäre nicht gut. Aber das 2,
Das 2 oder das 3 vielleicht. Das sind alle frei gewesen, die Nummern.
Der Rucci Daniel jetzt 4 gehabt.
Ja. Der Tino Rauch hat 7 gehabt.
Der Künzi Thomas 6.
Der ist schon.
Gregor Horak 9.
Die sind schon weg gewesen, Thomas Künzi, das ist nicht mehr zu Bern.
Ja, das war so gewesen, genau. Ja, das wäre auch frei gewesen in dem Fall. Oder Gregor Horak 9.
Das wäre frei gewesen. Der Horak 9, ja.
Zeni
später
den Hagmann.
Der ist nicht mehr rum gewesen. Ich glaube, der Marc Habscheid ist dann gekommen. Der hat, glaube ich, Zeni gehabt. Ja. Der Hagmann ist nicht mehr rum gewesen.
Frabetz ist auch nicht mehr gewesen. Der
hat 13 gehabt. Der hat gespielt zuerst Alan Haworth. Der hat 15 gehabt.
Sven Leuenberger 16.
Der ist auf Lugano.
Genau.
Darum hat man ihn müssen holen.
Triunzi hat 19 gehabt.
Der ist noch rum gewesen.
Der ist natürlich da, oder?
Ja.
Patrick Hobal 22. Der war schon zu Lugano gewesen, oder?
Die sind dort
verreist. Peter Bertschi 24.
Das mag ich mich erinnern. Oder? Peter Bertschi, mein Zügli. Der hat immer sein Zügli im Auto gehabt. Alles, was der gehabt hat, glaube ich, hat er im Auto gehabt. Und grüne Nylonsocken,
die man durchgesehen hat. Zügli muss man sagen, oder? Das ist das Material.
Ja,
oder?
Genau.
Auf Adelbodner Deutsch, oder?
Mein Zügli.
Mein Zügli oder das Grümpeli, oder?
Ja, genau. Gut. So, jetzt aber Endspurt.
Endspurt.
nochmal bei Bern. IB in der Super League. Schweizer Fußball weiter auf Kurs. Wie gross wird der Vorsprung? Also ja, ob es Meister werden oder nicht?
Ich finde IB natürlich bei weitem nicht so geil wie der SCB. Und ich sage immer, Bern ist eine Hockeystadt.
Da kommst du gut
an. Da hocken 80% Modenfans. Aber ja, sie werden das leider Gottes deutlich gewinnen. Also ich würde sagen, 20 Punkte Vorsprung. Ich wüsste nicht, wer jetzt, ich meine, die Liga ist so in einem bedenklichen Zustand. Ich meine, europäisch, oder? Ist auch IB nicht in der Lage, oder? Irgendeinen Akzent zu setzen und die Meisterschaft gewinnen ist irgendwie mit 20 Punkten Vorsprung. Das sagt ja alles aus. Ich hoffe immer noch ein bisschen, dass Servette, ich habe noch eine gewisse Sympathie für Servette, dass die noch ein bisschen eine gute Rückrunde zeigen, oder Lugano.
Du bist wahrscheinlich auch noch mit der Charmi sozialisiert worden, oder?
José Sinval, José Silva und natürlich Robert Koch.
Robert Koch, kann ich gerade sagen.
Robert Koch war natürlich auch der eine, den ich grandios gefunden habe.
Ja gut, das waren Barberis-Zeiten, oder? Servette, wirklich eine Mannschaft,
wo... Der John Eriksen, der dänische Bomber, oder? Was hatte, oder? Mark Schneider, der Captain.
Mit der wilden Locke.
Genau,
Nummer
De Castel, oder?
Hat er nicht zwei gehabt? Einer von denen?
Nein, der De Castel hat es
zwei gehabt. Michel De Castel. Hervorragend. Aber IB wird Meister. Da lässt man nicht mehr das rütteln und der Vorsprung wird wahrscheinlich immens sein, weil hinten dran, man hat irgendwann mal noch gehofft.
Mindestens 20 Punkte, oder? Wird das sein. Oder, da lege ich mich fest.
Alles andere als spannend. Am Samstag haben wir übrigens den Chaos-Gipfel, wenn man dem so sagen will. FCB gegen Luzern. Beim FCB geht es immer noch ein bisschen drunter und drüber. Man erinnert sich an Adam Schalay. Eigentlich nicht schön und beim FC Luzern sowieso. Also dort bekämpfen sich...
Mir ist Luzern sehr sympathisch, auch wegen Mario Frick. Ich finde das eigentlich eine super erfrischende Figur, wo ich auch das Gefühl habe, wo wirklich etwas in der Birne hat. Oder? Der hat das Konzept meines Erachtens. Du siehst dort eine Handschrift, aber es ist im Moment in diesem Verein so schwierig, dort oder irgendwie etwas zu etablieren. Bin ich denen nicht um diese Aufgabe. Und in Basel muss ich dir einfach ganz ehrlich sagen, ich höre immer wieder, auch bei uns lese ich das, dass man dem Alex Frey jetzt einfach muss eine Saison Zeit geben. Wieso eigentlich? Wieso? Ich meine, im Frey seine Bilanz, oder, die ist ja schon fast irgendwie auf Stufe vom Chiri Sforza. Und weißt,
man hört da nicht ganz so
Nein,
viel Unterstützung von Alex Frey, wie also, wir es sonst haben da.
Ich würde lieber mit dir über Ajax gegen Feyenoord diskutieren. Oder? Aber wenn du mich auf wissen, das ansprichst... Ich bin der Meinung, der Kader ist nicht so schlecht. Sie haben unter anderem oder, das Top-Talent aus Holland, oder der Börcher. Und siehst Walter. Du das anders?
Ich hätte die müssen informieren müssen. Wir sind ja eigentlich der inoffizielle Alex Frey-Fanclub da.
Aha,
weil wir irgendwann mal aus unerfindlichen Gründen einfach entschieden haben, den unterstützen wir jetzt durch
dick. Ich zahle den Mitgliederbeitrag nicht. Gut. So viel kann ich sagen.
Die Frage ist beantwortet. Ja. Chaosgipfel. Trotzdem, man wünscht sich für alle eigentlich einfach Ruhe. Weil ich sage immer, aus eigener Erfahrung, immer so ein Club in so einer Mannschaft spielen, wenn es oben drinnen nicht stimmt, das kriegst du einfach alles mit. Und die Fans sind nervös, der ganze Markt ist nervös, du hast einfach nicht das Gefühl, dass da wirklich alles dafür tun wird, dass man möglichst erfolgreich ist.
Ist absolut richtig. Und es wäre eben für den Schweizer Fußball wäre es wahnsinnig wichtig, wenn man ein funktionierendes Basel und ein funktionierendes Luzern hat. Weil zusammen mit St. Gallen sind eigentlich die drei einzigen wirklichen Fußballstädte, die wir haben in diesem Land. Und weißt, wenn du mit einem Deutschen redest, beispielsweise, der irgendwie einmal eine Tour gemacht hat, der Schweizer Stadien, dann sagt er genau drei Sachen, die ihn fasziniert haben: Basel, Luzern und St. Gallen. Und darum wäre es einfach wahnsinnig wichtig, oder, wenn die dort oder den Laden würden in Griff, ihre Läden würden in Griff bekommen.
Ja, unbedingt. Also das ist eigentlich das A und so bei dem Sport, wo so funktioniert wie bei uns, wo man nicht hunderte von Millionen hat, sondern auch darauf angewiesen ist, dass eben das Umfeld und alles tiptop organisiert und in Ordnung ist. Und die Liga würde profitieren, weil das irgendwie die ganze Liga ein schlechtes Licht taugt. So, jetzt noch unsere Resultate, die wir jetzt mal haben. Da gehen wir jetzt in ein Stadion, wo du jetzt nicht aufgezählt hast. Nämlich ein letzter Rundtipp, FCZ gegen St. Gallen.
Ich habe dort übrigens, darf ich das schnell sagen, eigentlich habe ich die grösste Affinität zum FCZ, gefallen Schweizer Fußballclub, weil der Neffe von meiner Ex-Freundin, also der Sohn von meinem Lieblingsschwager, dem ehemaligen, der Till Huber, der spielt in der U17 vom FCZ.
Ah, oder? Schön. Gruß an Till Huber.
Ja, Till Huber, den müsst ihr euch merken. Er ist ein richtiges Offensivtalent. Wir sind ja vorhin beim Thema SCB oder haben wir die Längerfristigkeit angesprochen. Also, FC Zürich hat eine glorreiche Zukunft vor sich, oder dank dem Till Huber. Nein, ich glaube, Zürich wird eine gute Rückrunde spielen. Ist jetzt ganz, ganz wichtig gewesen, oder haben sie das unentschieden gemacht. Das war wichtig für die Moral und die sind einfach zu gut, dass die in die Barrage müssten gehen oder sogar direkt würden. Aber glaube ich nicht, die werden richtig gute Rückrunde spielen. Ähnlich wie St. Gallen im letzten Jahr, oder? Darf man ja nicht vergessen. St. Gallen war im letzten Jahr etwa an der gleichen Position wie der FCZ. Ist nachher am Schluss, was ist noch? Dritt worden, oder?
Weit vorne.
Ja, genau. Oder? Ich traue dem FCZ eine ähnliche Entwicklung zu in dieser Rückrunde. Und darum tippe ich auf ein 3-1 gegen St. Gallen.
3-1.
Ja.
Gut. Muss ich es einfach schon noch aufklären. Letztes Mal haben wir getippt. Das war Luzern gegen den FCZ. 2-2 ausgegangen. Gysi-Tipp, der Mann, der jetzt in der Ferien ist. 3-3 nicht ganz, aber nahe. Ich habe Tipp 4-1, weil mein Tipp wäre auch ähnlich sind 4-1 für den FCZ in Luzern. Ist in die Hose. Mhm. 3-1 tippst du, FCZ St. Gallen, ja. Ich sage 2-1. Ja. FCZ-Sieg muss eigentlich sein mit dem Schwung, den sie jetzt aufgenommen haben.
Ja.
Weil irgendwann muss sich das auch auszahlen. Alles.
Ja.
Und irgendwie spürt man auch, dass jetzt da etwas, sich etwas verändert und ein bisschen Schwung in die Sache kommt.
Und ich glaube auch, oder, dass tatsächlich oder, die richtige Mann geholt haben. Mir gefällt das.
Ja. Der macht einen guten Eindruck.
Das ist so ein unverbrauchter. Und weißt du, das ist ja. Der Canepa, der wird ja viel kritisiert. Oder? Aber zum Teil sicher auch zu Recht. Aber da hat er mir jetzt richtig gefallen. Weil es ist immer das unsägliche Karussell. Es sind immer die gleichen Figuren, die dort, wenn irgendein Job frei wird, gehandelt werden. Und alle haben schon tausendmal bewiesen, dass sie es nicht können. Wir holen sie dann aber gleich wieder. Und darum gefällt es mir, oder? Wenn man dort jetzt einfach einmal einen ausprobiert, oder? Aus Dänemark, der kein Mensch kennt hat, der bei uns niemand auf der Liste hatte. Und ich glaube, das funktioniert.
Hoffen wir es. Macht auf jeden Fall Spass mit dem.
Ja, ist eine erfrischende Figur. Oder?
Und ich macht einem auch neugierig, genau.
Ja.
Gut. Marcel, danke vielmals. Hast
danke dir
können da sein. Wenn wir uns überlegen, ob wir das nicht immer machen sollen, dann hat Gysi ewige Podcast
noch 3 Jahre in der Ferien, oder?
Muss noch Ferien und Überzeit abbauen. Das summiert sich etwa 3,5 bis 4 Jahre. Wenn wir in der nächsten Zeit nicht mehr hören, dann wirst du unser Tourgast sein mittlerweile. Oder dann sagt man nicht mehr redet man nicht mehr von Gast, sondern dann bist du quasi die Stammbesetzung. Würde ich aber davon abhalten, regelmäßig auf Skitour zu gehen? Ich glaube, das wäre nicht in deinem Sinn.
Nein, das wäre definitiv nicht im Sinn. Oder bei aller Liebe zu dir. Also ich habe es jetzt sehr genossen mit dir, muss ich sagen.
Hat sehr viel Spass gemacht.
Ich habe mich gefühlt wie in einem Treibhaus des Wohlbefindens. Wunderbar.
Und Kaisersmann nicht vergessen. Seebichl. Im Hotel Seebichl.
Am Schwarzsee direkt. Also man kann dort schön, es ist gerade beim Meer, hat gerade eine Bahnstation dort.
Ah, wunderbar. Also
Regionalzug von Würgelost über Kirchberg, Westendorf, Schwarzsee, da müssen wir raus. Das ist eine Station vor der Station Hahnenkamm.
Okay.
Ja.
Jetzt wissen wir es ganz genau.
Ja.
Soll gelten, danke vielmals.
Danke dir
vielmals. Und für die Unterhaltung und für die Insights, die wir gehört haben. So aufschlussreich sind wir wahrscheinlich noch nie gewesen.
Doch.
Wir sind ja Spezialisten dafür, ein bisschen im Trüben zu fischen. So klare Aussagen und Insights sehen wir sonst meistens nicht. Vor allem nicht, wenn es um Ski geht. Natürlich, wer kann es besser als du? Wir bedanken uns und bis nächstes Mal.
Wiederhören. Pro und Konter.